Ja, hallo Madeleine, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, Sally Jan, merci vielmals, dass ich da bei dir zu Hause sein darf und dir ein Interview geben. Ich bin mega nervös, gell?
Wir bringen das schon an.
Wir bringen es her, ja. Ich bin Sozialpädagogin mit Herzblut. Das ist eigentlich meine Profession. Ich bin Teamleiterin in einer sozialpädagogischen Einrichtung und habe nebenbei eine Partnerbörse gegründet für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Die heisst DeinDate und ist jetzt seit einem Jahr online.
Was fasziniert dich am Thema Behinderung?
Was fasziniert mich?
Ja, dass du so weißt, ja, dass du ja, selber sagst, dass das deine Berufung ist.
Ich weiß nicht, ob es eine Faszination ist. Es ist tatsächlich ist das irgendwie so ein bisschen aus einer Not raus entstanden. Also, nein, es ist so, dass ich immer schon mit Menschen mit einer Beeinträchtigung zu tun hatte. Ich bin mit dem aufgewachsen. Mein Onkel hat MS, ist im Rollstuhl. Hat MS gehabt, er ist mittlerweile gestorben, aber das war immer so von Kind an halt etwas gewesen, wo ich keine Berührungsängste hatte. Denn meine Mutter war Chauffeurin für heilpädagogische Schulen, wo ich halt auch immer mit im Auto gesessen bin, wenn sie die Kinder umchauffiert hat. Und dann war es eigentlich mehr so gewesen, dass ich nach der SEC keine Anschlusslösung hatte, ehrlich gesagt. Und ich wollte Geld verdienen. Und dann also, ja, und auf das 10. Schuljahr hatte ich keinen Bock gehabt. Ich habe immer gerne auch halt mit Leuten zu tun gehabt. Und das hat mich in eine heilpädagogische Schule zurückgeholt. Und dort ist das losgegangen. Und ich, ja, es sagt mir einfach zu. Ich finde das schön. Es ist einfach ein Miteinander. Und, also ja, das ist es. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einem Büro zu hocken.
Habe ich auch nicht. wo du das Thema Behinderung als Kind wahrgenommen hast und so und nachher in den Sondersetting reingekommen bist, wie hat sich dein Bild zum Thema verändert? Weil vorher war es einfach um dich herum. Ist es wahrscheinlich auch eine gewisse Normalität gewesen. Und nachher, wenn der berufliche Aspekt reinkommt, was hat sich denn verändert? Weil das merke ich oft, auch bei Quereinsteigern. Die sind sehr powerful, wenn sie reinkommen. Und nachher, wenn sie in so eine Mühle reinkommen mit Sozialpädagogik, Agogis, wird es dann sehr professionell.
Ja. Das ist auch bei mir so gewesen. Also, ist auch bei mir vermeintlich so gewesen, die Professionalität, oder? Also, man kommt ganz einen Haufen Input halt über, wenn man die Ausbildung macht, oder? Und Theorien. Und irgendwann hat man dann das Gefühl, zwischenzeitlich, man hätte jetzt
den Dreh. Verstanden.
Man hätte jetzt verstanden und wüsste, wie es zu laufen hat, oder? Ja. Und das hat man nicht. Also, ich möchte mich leiten lassen vom Menschen, den ich begleite, den ich zusammen arbeite. Und logisch sind Theorien und Methoden sind hilfreich, oder? Und
Stütze wahrscheinlich, ja.
Genau, oder? Und ein Aufbau zum Beispiel von einer Zielbegleitung oder einer Entwicklungsbegleitung, oder? Wie das gestaltet muss, wer all diese Sachen, oder eben die Methoden und so, die sind natürlich hilfreich, aber schlussendlich arbeite ich mit Menschen und dann ist es kein Unterschied, ob ich irgendjemandem sonst begegne oder halt einem Menschen, der auf Unterstützung angewiesen ist.
Und wie hat sich das Bild auch geändert, so gesellschaftlich? Wir sind fast gleich alt.
Ja.
Wo denn du einen Onkel hast, deine Mutter das gefahren, wie hat die Gesellschaft darauf reagiert? Oder auf das Thema Behinderung?
Also, ich habe das dort nicht so wahrgenommen.
Ah, cool.
Ich bin einfach mit meiner Mami mit und habe die Kinder abgeholt. Das war für mich nichts Spezielles gewesen. Also, ich habe das nicht wahrgenommen, was die Gesellschaft betrifft. Bei meinem Onkel ist es so, dass er in Polen lebt.
Okay.
Oder gelebt hat. Und dort sind halt die Hilfssysteme nochmal anders aufbauen oder halt noch weniger ausgeprägt vorhanden, oder? Also, er hat, eigentlich ist er voll inkludiert in diesem Dorf gewesen, oder?
Das höre ich eben oft, dass wenn Professionalität kommt und die Strukturen aufbaut, was ja gut ist. Also, ich bin froh, haben wir die Sozialwerke, aber das Inkludieren wird dann fast auch wieder abgestorben durch Professionalität. Und das hört man oft, dass in eher armen Ländern der Zusammenhalt in einem Dorf, in der Familie grösser ist.
Das ist ja so. Was halt der Nachteil ist an dem, dass halt viel Belastung nur auf den Angehörigen liegt, oder?
Ja.
Das ist der grosse Nachteil an dem System. Aber sonst ist das natürlich mega super, oder? Und es wäre wünschenswert, wenn man würde aufhören, isolieren und ausgrenzen, oder? Jetzt institutionell betrachtet zum Beispiel.
Und wie siehst du jetzt als Fachperson die Inklusion in der Gesellschaft jetzt? Du schon. Wenn du mit deinen Kolleginnen redest.
Ja, also jetzt vielleicht ein gutes Beispiel ist, dass wir jetzt ja ein Jahr Geburtstag gefeiert haben. Also den einjährigen Geburtstag haben wir gefeiert von deinem Date. Und wir haben ein Fest gemacht mit den Leuten, die in der Testgruppe mitgearbeitet haben und halt sonst allen möglichen Leuten, die noch beteiligt waren und Freunde von mir, die mir geholfen haben und so. Und dort ist mir von verschiedenen Leuten zurückgemeldet worden. Also ich habe noch nie Kontakt gehabt mit einem Menschen mit Behinderung.
An was liegt das?
Dass sie nicht in die Gesellschaft inkludiert sind. Ich arbeite mit Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung und nicht körperlichen Beeinträchtigung. Zum Beispiel vielleicht ist dort nochmal ein Unterschied nochmal ein Stück weit. Weil Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung wahrscheinlich nochmal ein Stück weit mehr auf die Unterstützung angewiesen sind. Wie weniger in der Lage sind vielleicht, um Sachen zu planen oder zu organisieren, oder selbstständig. Und das ist einmal so ein bisschen ein Knackpunkt, finde ich, dass dann so eine Abhängigkeit besteht, oder dass man angewiesen ist auf die sogenannten Fachpersonen, dass man überhaupt die Gesellschaft raus darf.
Ja, wir halt auch dort, glaube ich, manchmal zu viel wissen, was könnte passieren. Eben auch das Machen irgendwie, glaube ich, hemmt. Was ja auch gut ist. Aber was mich würde interessieren, du hast dich ja dann in einem Feld angefangen bewegen, wo institutionstechnisch immer sehr heiß diskutiert wird. Liebe, Nähe, Partnerschaft, vielleicht sogar Sexualität. Warum setzt du dich so gerne in die Nestle, vor allem wenn man es in einem Institutionssetting anschaut? Das fasziniert mich grundsätzlich.
Ja, ich habe mich wirklich in die Nestle gesetzt. Weil es niemand gemacht.
Ja?
Das ist ganz einfach. Es ist tatsächlich eine gesunde Portion Naivität dahinter gewesen, als ich gestartet bin. Ich habe das einfach unfassbar gefunden.
Was? Erzähl.
Eben, dass es... Es gibt keine Möglichkeit, um einen Partner zu finden. Also logisch, die Dating-Apps, die es gibt, die stehen allen Menschen offen, oder?
Ja, das, mit mehr oder weniger. Eine gute Erfahrung.
Genau, das ist halt, oder? Aber schlussendlich ist das eigentlich ein inklusives Angebot. Also dort steht niemandem etwas im Weg, oder? Und trotzdem ist es eben so, dass viele auf Unterstützung angewiesen sind, oder? Und dann sind so, gibt es ja eben Partnervermittlungen, zum Beispiel wie Schatzkisten, oder? Und die sind zentral halt neu mit. Dort muss man hergehen, oder? Oder Diskus, dort muss man hergehen. Und das ist eben gerade wieder Abhängigkeit für einen Menschen, der nicht selbstständig reisen kann. für mich hat einfach, ist die Zeit gekommen, dass man jetzt auch die Technologie nutzt, die wir haben. Das Internet ist jetzt nicht eine neue Erfindung. Und
ja, für gewisse, für gewisse schon.
Und jetzt bricht man es einfach so ab, dass es halt anwendbar wird für alle.
Erzähl mir mal von dieser App.
Ja, also es ist eine ganz gewöhnliche Partner-App, also sie funktioniert wie alle anderen auch. Man macht ein Profil, man tut Fotos hochladen, man kann etwas Kurzes über sich schreiben. Ja, halt so Eckpunkte gibt man an über seine Person und dann legen die Leute selber los. Dann sind sie in der ganzen Schweiz verteilt und eben, man kann dann Fotos anschauen, lesen, was die Leute über sich schreiben und dann, wenn einem jemand gefällt, nimmt man Kontakt auf und dann ist es selbst organisiert grundsätzlich.
Grundsätzlich, wo ist denn der Unterschied zu deiner App, wenn wir jetzt eben von diesen Hundskommunen-Apps reden? Ja,
ich nehme mir Zeit.
Also du schaust dein Profil an? Oder?
Ich schaue ein Profil zum Beispiel an, also das ist mehr einfach auch
Qualitätssicher.
Ja, dass die Fotos halt irgendwie in einem angemessenen Rahmen sind, dass sich jetzt nicht jemand vielleicht unvorteilhaft präsentiert oder eben irgendwelche Schmuddelsachen hochlässt oder so. Das ist sicher mal etwas, was ich anschaue. Dann ist es halt so, von den Angaben, die man muss machen, ist es zum Teil halt schwierig, oder? Es sind nicht alle gleich. Und nicht alle die gleichen Fähigkeiten bei der Nutzung vom Computer.
Und dort hilfst du, oder?
Dort hilf ich. Also wir haben auch schon Profile erstellt, wo man per Videochat miteinander schwätzt und dann werden Fotos per WhatsApp hin und her geschickt und ich mache ein Profil. Also das gibt es auch. Oder ich sage dann, jetzt musst du dort rechts auf den roten Knopf drücken und so. Also, dass man so, ich muss mir das auch zusammenreimen, was es braucht.
Ja,
das mache ich halt, oder? Es gibt keine Standardlösung bei meiner Plattform. Es ist jeder Klient, jede Klientin braucht etwas anderes und das probiere ich halt zu gewährleisten, dass sie die Unterstützung bekommen, die sie genau brauchen.
Was ist das grösste Aha-Erlebnis im ersten Jahr? Also kannst du 1, 2 rauspicken.
Es waren mega viel gewesen. Also.
Dann erzähl mir doch mal von 3 oder so.
Was immer wieder halt, eben, ich bin mir nicht bewusst gewesen, auf was ich mich einlade, als ich angefangen habe, Jan.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Das ist nicht im Entferntesten. Also.
Aber gib mir eine gewisse Stossrichtung. Was hat dich denn erstaunt? Das Echo von der Nutzenden? Das Echo von deiner Berufsgattin?
Ja.
Das Echo von der Gesellschaft? Erzähl mir ein bisschen.
Das Echo von der Nutzenden selber war sehr gut gewesen. Und das ist, dort habe ich viele Rückmeldungen bekommen. So, endlich. Und wirklich Dankbarkeit ein Stück weit. Das war verrückt gewesen, oder? Und was ich schon abfinde, oder wo ich ein bisschen so, ich immer wieder muss stutzen, ist halt die Unterstützung, die sie aus dem Umfeld überkommen, oder eben nicht.
Und das auch ist, von den Eltern wahrscheinlich, oder?
Also ich muss sagen, es sind sehr engagierte Familienangehörige dahinter. Das merke ich fest, dass eben viel werden, Schwester, egal, also irgendwie jemand aus der näheren Familie, ist oft dabei und die werden dann fest unterstützt.
Weil sie auch ein finanzieller Aspekt dahinter ist.
Auch, ja, genau. Es kostet etwas, oder? Aber auch sonst, also da merke ich, oder die sind dann bereit, mal ein Date zu begleiten oder so. Oder? Und ich habe gerne, wenn ich in Kontakt bin oder mit den Leuten. Ich muss das lernen. Es hat das noch nie gegeben. Niemand kann mir sagen, wie man das macht. Und dann, was ich mir halt nur wünsche, zum Beispiel von Fachpersonen, ist, dass sie nicht einfach nur, wenn ein Wunsch da ist, einen Partner oder eine Partnerin zu finden, dass als Lösung sind, die Leute auf meine Plattform zu schicken, sondern dass sie halt ein Stück weit begleitet.
Ja, aber das weisst du selber.
Ja, ich weiss.
Dass es dann anfängt, schwierig werden, oder?
Ja, es ist eine gäbige Lösung, oder? Man hat viele Menschen, die dann immer wieder, oder? Das Thema ist präsent, das sagen mir schon alle. Das höre ich von vielen Institutionen und Fachleuten. Und dann ist es auch praktisch, oder? Jetzt hat man Madeleine und dein Date, jetzt gehst du mal dort, oder?
Und vor allem, wenn sie mal auch mit Hose geht, bist du wahrscheinlich du und deine App dann schuld.
Das kommt auch vor, ja. Ja, eben, also, dass es keine Frauen hat, zum Beispiel im Raum Basel. Ich kann keinen Keller voller Frauen. Es ist.
Also, das habe ich jetzt schon erwartet.
Ja, nein, es tut mir auch leid. Und ich kann die nicht aus dem Hut zaubern. Und wenn man will, dass das funktioniert, dann müssen wir alle ein bisschen zusammenarbeiten. Und dann ist es nicht die Lösung, dass man einfach Hunderte von Männern zu mir schickt auf die Plattform und dann meint, das hätte sich erledigt, oder? Weil die werden dann nicht glücklich.
Nein, das würde mich noch mehr wundern, warum gibt es so viel. Also, ich kann mir selber einen Reim drauf machen, warum es so viele Männer gibt. Aber warum gibt es so wenig Frauen? Weil es da eine doppelte Stigmatisierung gibt.
Ja.
Wegen dem Thema auch Schwangerschaft.
Es gibt ganz einen Haufen, also ja, ich glaube, es gibt ganz einen Haufen Gründe. Das ist sicher einer. Ein völlig absurder. Ja, also, in meiner Meinung nach. Ja, es gibt ganz einen Haufen Frauen, die sexuell aktiv sind und keine Kinder bekommen.
Ja, du.
Also da gibt es Lösungen.
Da gibt es Lösungen, da nehme ich das schon an. Aber das merke ich ja in der Diskussion, wenn ich auch mit Feministinnen rede, wo dann sagen, ich kann mir nicht vorstellen, Kinder zu haben, also Fußgängerinnen, die werden fast bequatscht, dass sie sich das gut überlegen, ja. Kinder zu haben, weil ja durstig. Und bei dem Thema Frauen mit Behinderung, wenn dort der Wunsch kommt nach Kind, geht es in die andere Richtung.
Ja.
Von überlegt das es gut.
Jetzt hast du gerade
ja, nein!
Hast du gerade einen Triggerpunkt angesprochen, ja, bei mir?
Ja, aber das merke ich ja, also in ja. Den Diskussionen, aber warum?
Also eben einerseits, hast du völlig recht, ich bin 35, oder? Dass ich jetzt voll bombardiert werde mit diesen ja, Fragen, du, bist du sicher? Und ja, hast du das gut überlegt? Und weißt du, nachher bereust du es dann und so, wenn du nicht und weiss ja. Ich nicht was.
Du wirst
so, okay, ich glaube meine Sache.
Desto älter das wirst, desto... Wenn du ein Kind 20 bist du dann schon Grossmutter. Anyway, also weißt, das höre ich dann immer. Auch von meiner Schwester, also die wird jetzt 25, dass da auch schon Kolleginnen oder auch das Umfeld kommt. Obwohl, die Generation, die jetzt langsam kommt, ist da, glaube ich, schon flexibler. Und auch klarer.
Das glaube ich auch.
Also weißt du?
Ja, das habe ich auch den Eindruck. Und trotzdem, eben, es ist... Nur schon überhaupt die Frage gestellt zu bekommen, finde ich eigentlich, ehrlich gesagt,
es ist übergriffig auch.
Ich finde es frech.
Ja, es ist übergriffig.
Bei Jobs, egal, Frau ab 30 ist immer riskant, oder? Plötzlich wird sie schwanger und geht. Also das ist so, ja, bist du sicher, willst du dich jetzt auf die Teamleitung und dein Day konzentrieren? Nachher bist du 40, weisst du, ich weiss nicht, ob du dann noch ein Kind und dann so, okay. Und eben der Punkt mit den Frauen mit der Beeinträchtigung ist definitiv auch so, wie du das sagst, oder? Dort lieber halt gar nicht. Das ist halt, also es gibt eben, ich glaube, es gibt verschiedene Überlegungen, die dort drin spielen. Das ist allenfalls eben, sollte tatsächlich ein Kind aus einer Begegnung, Beziehung, was auch immer, aus einem entstehen, oder? Dann hat man immer gerade Schiss, dass ja dann das Kind wieder muss fremd betreut werden, oder? Das ist einerseits nicht im Interesse von der IV, weil es kostet. Dann ist halt häufig auch, allenfalls eben vom Umfeld, von den Angehörigen, Elternhaus, vielleicht eine gewisse Angst um, dass man sich dann dort nochmal muss um jemanden kümmern, ein Leben lang, oder? Wo man ja das Kind dann schon hat, wo Unterstützung braucht und dann macht das behinderte Kind nochmal ein Kind und so. Dann glaube ich, ist es bei den Männern Also der Grund dafür, dass vielleicht mehr Männer sich anmelden bei uns, ist auch die Familie. Und ich glaube, das ist egal, ob behindert oder nicht behindert oder eingeschränkt oder nicht eingeschränkt. Die Mami wünscht sich für ihren Sohn immer eine gute Partnerin. Die ist froh, wenn der Sohn eine gute Frau bekommt, oder? Und darum wird das, glaube ich, eher unterstützt. Also, und gerade auch im Setting von einem behinderten Mensch und der Mutter, oder? Dort wünscht sich die Mutter jemanden, der dann halt noch mehr auf ihren Sohn schauen kann.
Ja, und auch wieder ein falscher Aspekt ist, weil es ist ja dann auch wieder eine Abhängigkeit, die auch Mut generiert. Erstens mal das und zweitens, eine Freundin ist nicht ein Mutterersatz, darf sie auch nicht sein. Und das ist dann, glaube ich, auch manchmal auch schwierig in den Diskussionen mit Müttern oder auch mit Familie.
Ja, also vielleicht tue ich auch jetzt ganz vielen Müttern Unrecht.
Auch Mütter werden cool langsam. Also.
Nein, aber es ist ja grundsätzlich ein schöner Gedanke. Ja, man wünscht sich, dass das Kind nicht alleine sein muss. Ja. Oder dass er einen lieben Mensch kann finden. Oder jetzt unter dem Aspekt ist es ja schön, oder? Ja. Dass sich die Mütter das wünschen.
Aber warum? Also, das sehe ich auch ein bisschen so, aber warum wünsche ich denn vor allem auch einen älteren Teil bei der Tochter? Das Umgekehrte nicht. So stark wie jetzt.
Ja gut, ich glaube, also der Klassiker ist ja der Papi, der sowieso nicht will, dass seine Tochter jemals irgendeinen Mann in ihrem Leben
hat. Sind wir wirklich in diesen uralten Ding sind, gedanklich.
Wir sind dort noch teilweise, ja.
Schwierig. Ja, ich also, sehe das ja immer selber, oder wenn es ums Thema jetzt nicht nur Partnersuche, sondern wenn es ums Thema Sexualität und Menschen mit Behinderung geht. Langsam geht eine Tür auf, aber es ist halt schon für den weißen Zisma meistens.
Ja.
Dargebot.
Das ist ja so, ja.
Und dann denke ich so, jetzt einfach, wir sind schon eine Randgruppe, aber auch dort ist der weisse Mann meistens noch Spastiker. Der Privilegierte.
Der Privilegierte ist von allen.
Von allen. Ja. Und das ist schon auch sehr bedenklich. Vor allem, langsam tut sich auch Frauen mit einer Körperbehinderung auf. Aber wenn man jetzt in queere Teil schaut, da gibt es noch gar nichts. Ja. Wohl, dort muss ich sagen, aus Erfahrungen, dort ist die Community sehr stark.
Genau, das ist das Coole, oder? Die LGBTQ+-Community ist mega stark, oder? Und die ziehen auch Menschen mit einer Behinderung mit.
Die sind einfach auch ein Teil davon in dieser grossen Community.
Und das ist ja das Coole, oder? Dort ist Behinderung völlig irrelevant. Ja. Dort geht es um die Gruppe, um die Community, oder? Und die werden einfach mitgenommen in das hinein, oder? Und haben vielleicht dort irgendwie eine Lobby in einem gewissen Mass. Und ich bin mir auch nicht sicher, auch jetzt dort, oder? Ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht irgendwie die Tendenz erkannt wird, dass da vielleicht nicht jetzt einfach eben der Hetero-Mensch in der Institution unterwegs ist, dann ist es so, ja, das ist eine Phase, oder?
Der
weiss doch nicht recht, oder? Über seine Sexualität, dem ist es einfach gleich und so, oder ihren ist es, also, weißt du, wie ich meine?
Ja, dann wird es einfach belächelt und nicht gestärkt.
Ja, genau. Ja. Und jetzt auch im Aufbau, das ist ganz, ganz konkret gefragt worden, ob sich ein schwuler Mann darf bei uns anmelden. Ja. Und im Aufbau. Und
den hast du gesehen?
Ja, ich bin im Aufbau gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich das muss explizit erwähnen muss.
Ja.
Und jetzt haben wir es drauf. Wir haben jetzt einfach auf dem Flyer so ein Regenbögli drauf. Oder? Aber für mich denke ich so, ja, logisch.
Aber warum Wir haben schon vor ein paar Mal angeschrieben, Thema Frau und Sexualität mit Behinderung. Aber warum ist das Thema so verkrustet? Allgemein, das Thema Sexualität.
Jetzt im professionellen Setting, sage ich, ist es natürlich, also einerseits hadern ja fast alle ein bisschen mit ihrer eigenen Sexualität, oder?
Ja.
Und dann, wenn Fragen kommen, also im Bereich Sexualität, jetzt eben, wenn man nicht gerade Fachperson ist, oder hat man meistens nur die eigene Erfahrung.
Ja, und die kann gut oder schlecht sein.
Oder vielleicht eben noch einen Kollegenkreis und so. Und dann täuscht man sich ein bisschen über das aus. Und dann können wir plötzlich fragen, oder?
Eben, wie wir vorher schon angestochen haben, oder?
Ja, irgendwie. Oder es kommt ein Thema auf. Und dann, wenn man ja dann in Dialog kommt zu dem Thema, gibt man ein Stück von sich selber preis. Und wenn man selber so unsicher ist, oder, was eben viele Leute sind, will man gar nicht darüber reden, oder? Aus Angst, irgendetwas falsch zu sagen auch, oder? Das ist sicher im fachlichen Setting das. Und dann ist es auch eben dann der professionelle Umgang mit Sexualität. Oder wie viel kann ich mit einem Menschen besprechen? Wie tief dürfte die Themen gehen, oder in welchem Setting mache ich das? Plötzlich hat man irgendwie eine Meldung von der Vertrauensstelle, oder keine Ahnung, also weißt du, auch das, oder?
Bei den Berufskolleginnen, oder?
Genau, oder? Wie kommt das an? Dann ist jemand vielleicht, der da nicht so eine offene Haltung hat, im Team, oder? Und dann, ist man massiv zurückgegangen.
Ja, aber ich habe oft auch das Gefühl, der Ansatz, den dann eben die Institutionen wählen, das Thema stiefmütterlich zu behandeln oder nur gar keine Experimentierräume zu geben. Obwohl, ich merke, da geht langsam auch die Türen auf, dass sich Institutionen so bewegen in eine gewisse Richtung. Aber wenn man es gar nicht thematisiert, lässt man eben den sexuellen Übergriff mehr ein, als wenn man es würde thematisieren, das Rüstzeug am Klientel ein bisschen mitgeben, wie man sich vielleicht auf Situationen reagieren kann, wenn man es totschweigt, nachher lässt man sie auf die Gesellschaft los und sie sind gar nicht approved.
Ja, mega. Aber, also, ja, es ist halt dort, das muss man aufgleisen, oder? Aufklärung muss unbedingt.
Ja.
Angeboten werden. Und zwar immer und immer wieder und flächendeckend. Und,
ja, und Experimentierräume auch ein bisschen
schaffen. Ja, und was ich immer wieder, was mir zum Beispiel ein bisschen Mühe macht, ist, es muss ja mittlerweile behandelt werden, oder?
Ja, aber es muss.
Es muss. Dann muss oder hat müssen eine Vertrauensstelle geschaffen werden vor einigen Jahren, oder? In allen Institutionen muss es eine Meldestelle geben für Grenzverletzungen. In den meisten Fällen wird dort auch Sexualität besprochen. Jetzt gerade bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, oder? Wo das Abstraktionsvermögen kann eingeschränkt sein, oder? Finde ich das auch ein bisschen problematisch, wenn man einerseits ins gleiche Büro zum gleichen Mensch muss hineinhocken, wenn eine Grenzverletzung passiert ist, oder? Und dann wiederum eigentlich
lustvoll,
etwas Schönes dort. Also für mich hat das eben, das finde ich schwierig, oder? Es beißt sich. Also, und es ist, vielleicht geht das, oder? Bei anderen Menschen, wo die kognitive Beeinträchtigung nicht so stark ist, oder? Aber jetzt gerade eben der Raum, die Person, letztes Mal war es mega unangenehm, wo ich da war.
Dann öffne ich mich nicht, wenn es dann plötzlich um.
Genau, oder letztes Mal, keine Ahnung, habe ich da eine Meldung bekommen, weil ich zu weit gegangen bin, oder? Ja. Gehe ich bei meinem nächsten Problem, das ich habe, wieder zu dieser Person?
I see. Ja. Wenn ich das Thema probiere, immer ein bisschen anzustechen, zu thematisieren, auch in einem Institutionssetting, heisst es immer, ja, wegen Macht und sexuellen Übergriff, sage ich, ja, das ist ein Thema, das man muss anschauen.
Ja.
Aber das muss man gesellschaftlich anschauen. Nicht nur im institutionellen Setting. Ich wünschte mir, es würde gar nicht passieren. Also auch unter Fußgängerinnen nicht.
Ja.
Und eben, wie gesagt, wenn man es steril anschaut. Und ich kann nur von meiner Aspekte reden. Natürlich, wie man mir sagt, ich bin kognitiv fit. Was auch immer das bedeutet.
Ja, ich weiss, es ist ein blöder Ausdruck.
Ja, aber weißt du,
ja.
Aber ich musste auch lernen, ich habe mich immer unsterblich in Praktikantinnen verliebt in der Sonderschule. Und ja, dann habe ich halt das gesagt und so. Dann habe ich einen Korb bekommen, habe am Abend gebrüllt, das vielleicht mit der Mutter angeschaut und habe dann weitergemacht. Aber durch das habe ich auch gemerkt, wie weit ich gehen darf, wie weit ich nicht darf gehen. Ich habe aber auch gemerkt, dass gewisse Praktikantinnen Kollegialen sind, wo ich auch da mit Nein gut ziehen. Wenn man das alles abstirbt, dann kommt man auch in eine ganz komische Struktur rein, wo man dann auch meint, jeder ist mein Freund, weil in der Institution alle sich gerne haben und das gar nicht merken, dass es unterschiedliche Settings gibt. Das habe ich aber auch gemerkt, dass ich auch gewisse Leute, weil ich halt sehr einen provokanten Stil habe, halt auch sich nicht nur haben können mit mir anfreunden und mir das aber auch zeigen. Aber das hat mir nicht geschadet, sondern es hat mich gestärkt, um zu merken, nicht alle sind meine Freunde, auch in einem Institutionssetting. Und natürlich habe ich nie einen Übergriff gehabt, weil wir haben einfach immer gemerkt, ich müsste darüber reden. Also, ich glaube, bei mir hat sich niemand getraut, ja, weil er einfach gemerkt hat, es kommt aus. Aber es hat auch nicht genützt. Und das Regenbogen schön und alles, das ist einfach nicht die Realität. Und das wünschte ich mir auch, dass ein bisschen mehr Dreck, ein bisschen mehr so Sachen können passieren. Und darum finde ich auch cool, setzt du dich so in Estland und probierst in deinem Rahmen gleich immer wieder das Thema punktuell in Institutionen reinzubringen. Obwohl ich extrem weiss, dass das echt auch nicht ein schöner Job ist. Aber warum kommt das so tief von dir? Das immer wieder probieren.
Das ist wahrscheinlich, weil ich niemandem zumuten müssen, mit mir Zeit zu verbringen. Das soll ja freiwillig sein.
Ah.
Also, ich masse mir nicht an zu glauben, dass die Menschen, die ich den Tag verbringe, das mega super finden mit mir. Sie müssen.
Aber
sie müssen. Sie haben 200 Leute in dieser Institution, die einfach jeden Tag kommen, ob sie Bock haben oder nicht, oder? Und wir meinen dann noch, wir sind geile Siechen. Gutes Fachpersonal, oder? Wo wissen, was gut ist und die müssen schützen vor der Gesellschaft und vor schlechten Erfahrungen. Ich habe 100'000 schlechte Erfahrungen gemacht in meinem Leben. In allen Bereichen. Ich habe gebrochene Herzen müssen durchstehen. Ich habe mich verliebt und bin nicht zurückgeliebt worden. Ich habe vermeintliche Freunde gehabt. Und all diese Erfahrungen habe ich gemacht, oder? Und das lehrt ein Mensch.
Aber
es ist viel natürlicher, oder? Man hat den Schutzgedanken nicht. Und das hat man halt, eben, bei Menschen mit einer Beeinträchtigung meint man, man müsse sie schützen, oder? Anstatt, dass man sie begleitet in diesen Erfahrungen.
Ja, man muss
Erfahrungen.
Sie aber fähigen, oder?
Ja.
Und darum bin ich immer Hilfe zur Selbsthilfe.
Genau. Und sie sollen doch einen Menschen finden, wo sie wollen, sie verbringen mit dem und nicht, wo Geld überkommt dafür. Die wenigsten Menschen in Institutionen, die angestellt sind, wären dort, wenn sie kein Geld überkommen.
Ja, ich habe mal
Es ist keine Beziehung auf Augenhöhe.
Ich hatte mal eine Betreuerin, meine persönliche Betreuerin, die mal mit mir wollte Kropflehrer machen. Also weisst du, weil sie gemerkt hat, es hat sich etwas bei mir angestellt. So.
Ja,
und
ich weiss nicht, was Kropflehrer
ja, ist. Ja, also weisst du, so wieder mal alles auf den Tisch packen.
Ah, und, okay, ah, also verbal. So. Also weisst du, so
ein Kropf, wo gefüllt ist, wo man dann wieder mal lernt.
Verbale ist... Kropflehrer, ja. Sie hat nicht wollen, irgendetwas bei dir Hand anlegen.
Nein.
Ah, okay.
Hätte ich jetzt auch nicht wollen, übrigens.
Ja.
Aber ein Kropf,
ja, ist gut, da... ich bin wieder
gut,
bei dir.
Gut. Und dann habe ich wirklich gesagt, ob sie das wirklich will.
Ja.
Ja, ja, es ist ja nur zwischen uns zwei. Da gehe ich ja auf eigene Gefahr.
Mhm.
Das hat ja... Schon gut. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass gewisse Betreuerinnen nicht begreifen, dass sie ihren Job nur haben, weil wir da sind.
Eben.
Und dann ist es so, ja, meinst du mich von meiner
Betreuung? Ja.
Ich habe nicht gesagt, wer. Ja, du meinst doch jetzt sicher mich. Ich sage, ja. Kann sie? Ja, das muss ich melden. Habe ich gesagt, ja.
Hä?
Ich habe gemeint, wir sind da in diesem Setting.
Also, und was hat sie? Was ist ihr? Ich verstehe.
Also, weißt du, ich habe durch die Blume gesagt, ich mag dich nicht.
Ja, ich habe es schon verstanden.
Also, weißt du.
Aber dann ist sie sich nicht ihrer Aufgabe bewusst, oder?
Ja, natürlich.
Deine Aufgabe ist es nicht, sie gerne zu haben.
Ja, aber.
Also nein, eben, ich bin fassungslos, Jan.
Ja, und nachher geht es wieder zu. Ich habe gemeint, das ist eine Sache zwischen uns. Ja, nein, du hast mich persönlich angegriffen. Wie du willst. Ja, dann hat sie das an der Chefin gemolden. Dann musste ich ins Büro. Dann hat sie mich gefragt, was hast du gesagt, Graf? Sie gibt die Wahrheit. Ja, ist nicht schön. Ja, die Wahrheit muss nicht schön sein. Sie muss nur wahr sein.
Ja.
Ja, sag ich, muss ich jetzt hier aufzählen, warum es mir nicht da innen gefällt? Und dann haben wir ewig lang diskutiert. Schlussendlich haben dann auch Chefin und haben meine Betreuungsperson einfach gesagt, ja, du bist ja jetzt bald weg, weil dort hatte ich die Chance gehabt, in den ersten Arbeitsmarkt zu gehen. Das Problem gelöst. Und dann habe ich gedacht, ja, für mich schon. Aber.
Sie haben es noch nicht verstanden. Dass sie
aber eben, das ist auch schon wieder 10, 15 Jahre, also 12 Jahre her. Ich habe schon gemerkt, seit es Selbstvertreterinnen gibt, die rausgehen, die sich dieser Diskussion auch stellen, die an diesem Dialog mitarbeiten wollen, geht etwas, auch in der Community selber. Und, und da sage ich halt dann offen, um wieder den Bogen zu dir zu schliessen. Die Erfahrung von der eigenen Sexualität oder auch von Liebe oder auch sich selber können auszuleben, fördert auch Selbstbewusstsein und auch für sich selber anzustehen. Darum ist es enorm wichtig, dort auch dürfen experimentieren und sich selber auch dürfen zu definieren. Und darum danke ich dir recht herzlich für deinen Job.
Ja, also...
Weil du bietest eine Möglichkeit von diesen Experimentieren.
Ja, eben, das ist das Ziel, ja. Das ist mein grosses Ziel, das ich habe. Das, ja, ich bin immer so ein bisschen peinlich berührt. Das ist wirklich einfach... Ich habe auch nicht den Eindruck, ich habe etwas geschaffen, das verrückt ist. Ich habe einfach ich habe ein Bedürfnis wahrgenommen und irgendwie probiert, das zu stillen, weil ich es einfach... Es ist essentiell im Leben eines Menschen.
Ja.
Ganz egal.
Oder sich auch... es gibt ja auch asexuelle Menschen, aber auch das dürfen zu sagen. Also auch da dürfen Stellung beziehen. Aber für das muss man auch dürfen Sexualität thematisieren. Und da bist du wirklich eine Pionierin. Und Ich schleime sonst nicht. Aber ich würde jetzt gerne mit dir noch weiter. Jetzt haben das erste Jahr Geburtstag gehabt. Was geht in der Zukunft? Was wünschst du dir? Wir sind schon fast am Schluss.
Nein.
Warte mal, 40 Minuten, aber wir dürfen noch.
Ich bin eine Plaudertasche.
Ja, gell? Also,
was kommt noch? Also zuerst noch, ich muss es sagen zu den Pionierinnen, ich kann nur die Arbeit machen, weil andere Leute vor mir andere Arbeit gemacht haben. Ich setze an einem Punkt an, wenn viel, und es sind meistens Frauen gewesen, die sich dieser Thematik gewidmet haben in den letzten 40 Jahren in der Schweiz. Wenn die das nicht gemacht hätten, wäre das natürlich nicht möglich, was ich mache. Ich darf das jetzt machen, weil schon das Umdenken stattgefunden hat. In Zukunft. Das einzige Ziel, das ich habe, ist, dass einfach ganz, 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 ja.
Mehr Frauen in Basel.
Überhaupt Basel, bitte.
Okay. Spass beiseite.
Nein, Nordwestschweiz brauchen wir noch ein bisschen. Aber anyway. Das einzige Ziel, das ich habe, ist, dass ganz, ganz viele Menschen auf die Plattform aufmerksam werden, sich finden.
Es wird auch verlinkt. Also beim Internet.
Danke, Jan. Das ist alles, was ich mir wünsche. Mega toll wäre es, wenn wir irgendwann so weit wären, dass wir eine App machen können. Im Moment ist es eine Webseite. Der Aufbau von einer App ist wesentlich teurer als der von einer Webseite. Das wäre mega super, wenn wir mal noch ein bisschen Geld überkommen. Und dann das halt ausweiten auf die anderen Landesteile, wo ich die Sprache nicht kann.
Also ich sehe da gerade noch einiges und ich sehe auch das Potenzial und ich sehe auch den Willen, das weiter zu verfestigen. Also ich glaube, da geht noch einiges.
Ich hoffe es, ja.
Ich mache das immer so. Weil jetzt ich eigentlich alles hatte, ich durfte fragen. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Frage, die du an mich hast. Das wäre jetzt die Gelegenheit.
Ja.
Aber wir gehen nachher noch zusammen essen. Vielleicht gibt es dann noch die eine oder andere Frage. Aber vielleicht jetzt noch da im Interview.
Ja, also, ja, eben. Es gibt nachher hoffentlich noch ganz einen Haufen Fragen, die wir miteinander klären können. Mich nimmt so ein bisschen Wunder, woher du die Kraft nimmst. Also weißt, wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber geredet und du erzählst mir von Erlebnissen, die schwer gewesen sind, oder, in deiner Vergangenheit. Und da frage ich, bist du nicht manchmal mega wütig und resignierst nie?
Also momentan habe ich so wieder ein kleines dunkles Loch. Ja. So, aber ich weiss, dass es die auch braucht. Mhm. Also um wieder können Energie zu tanken, muss man wieder zu sich selber und auch ein bisschen gewisse Sortierungen machen. Aber für mich ist das Glas gleich immer halb voll. Mhm. Und was ich halt auch gemerkt habe, ist, also ich sage das halt auch immer wieder, ich habe ein gutes Elternhaus. Ja. Das ist matchentscheidend.
Ich auch, ja, und das treibt mich auch
also,
mit.
Und vor allem gibt es wirklich Themen, also ich kann mit meiner Schwester über alles reden. Mhm. Natürlich Schwester, Brüder, aber man kann alles ansprechen. Ich kann auch mit meiner Mutter alles ansprechen. Natürlich Mutter, Sohn, aber gleich, es gibt keine Tabuthemen. Ja. Natürlich diskutiere ich nicht das gleiche Thema mit meiner Mutter wie jetzt mit den Kollegen, wo ich alles kann besprechen kann. Ja. Aber es hat Raum, das thematisieren. Mhm. Und meistens sind wir in der Familie sehr immer lösungsorientiert. Was wir nicht sind, ist zu lange das Problem anschauen, weil das Problem ist einfach da. Ja. Also, und meistens ist das Problem eh nur gedanklich da. Und wenn man einen Schritt mehr macht, gibt sich da wieder Optionen auf. Und so bin ich eigentlich immer durch die Welt gegangen. Immer reflektiert oder immer lösungsorientiert, weil ja, es wäre zu langweilig immer da mit einem Problem. Solange ich das Problem als Problem anschaue, ist das Problem eh immer da. Mhm. Darum schaue ich es gerne manchmal von verschiedenen Seiten an und dann sehe ich meistens eine Möglichkeit aus dem Problem raus. Und darum, und einfach, ich kann es gerne, also ich bin sicher auch, mit mir kann man ernsthaft diskutieren, aber ich habe auch gerne Spass und Freude.
Ja.
Und Humor ist, glaube ich, da schon auch ein enormer Game Changer. Wenn man Humor in sein Leben einlässt, geht es einem ringer.
Definitiv, das glaube ich auch, ja.
Madeleine, mich hat es wahnsinnig gefreut.
Mich auch.
Danke fürs Interview und jederzeit wieder.
Ja, mega gerne. Also ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
Ja, und du hast es überlebt.
Ja, siehst
du. Siehst
du? Hä?
Mal, jetzt freue ich mich, mit dir noch gut essen
zu kommen. Ja, auch.
Also, ciao.
Ciao, tschüss, ciao, ciao.